So ein bisschen Wasser für alle Fälle heute Abend. Hab ein bisschen trockenen Hals. Obwohl in Ostfriesland haben wir immer eine gute feuchte Luft und von daher haben wir auch immer den Hals gut geölt. Aber mit meiner Krankheit gerade habe ich auch ein bisschen mit trockenem Hals zu tun. Ja, in Ostfriesland haben wir ein ganz gutes, leckeres Brot, das wir dann und wann kaufen. Und das ist so ein richtiges Vollkornbrot. Das nennen wir Schwarzbrot. Gibt's das hier auch? Ja, Schwarzbrot kann man auch hier erwerben, nicht? Also, das ist ein gutes Brot, oder? Da braucht man nicht viel draufpacken. Zwei Scheiben reichen. Und dann ist man schon gesättigt für den Tag. Die Kinder nehmen es, glaube ich, nicht so gern mit zur Schule. Wir haben unsere Kinder dann so ein bisschen überlistet. Wir haben dann Weißbrot genommen und dann so ein bisschen Marmelade, was Schönes drauf und darunter dann Schwarzbrot. Und so da reingepackt. Wenn sie es ausgepackt haben, haben sie erst das Weißbrot gesehen und dann haben sie das in den Pausen gegessen. Ja, so ein Schwarzbrot, das ist schon etwas Festes. Das gehört zur festeren Speise. Das ist also kein Milchbrei und so ist das eigentlich auch mit dem Prophetenbuch Jeremia. Das gehört auch schon somit zum Schwarzbrot Gottes dazu. Und im Neuen Testament lesen wir ja, dass wir nicht immer nur Milchspeise zu uns nehmen sollen, so sagt es der Verfasser vom Hebräerbrief, ja, sondern dass wir das ganze Wort Gottes doch auch nach und nach betrachten sollen, uns damit beschäftigen sollen, weil Gott durch sein ganzes Wort redet, auf vielfältiger Weise, auf verschiedene Weise, eben durch die Mosebücher oder durch die Propheten oder eben durch das Neue Testament. Es ist ein gewaltiges Reden Gottes und so auch im Prophetenbuch Jeremia. Auch wenn wir es viel mit Gerichtsworten zu tun haben, so werden wir beim Lesen merken, dieser 52 Kapitel, überall scheint auch Gottes Licht hindurch, überall scheint auch Gottes Gnade hindurch. Und immer wieder gibt es auch Verheißungen Gottes und Zusagen Gottes. Wir haben uns mit den ersten Kapiteln an diesen Abenden beschäftigt. So die ersten 29 Kapitel behandeln hauptsächlich das Volk Juda. Also Gottes Beziehung zu seinem eigenen Volk Juda in den ersten 29 Kapiteln. Wir haben auch etwas von den Kapiteln 30 bis 33 gehört, von dem sogenannten Heilsbuch des Propheten Jeremia, wo es um das Heil Israels geht, aber auch schon um das Heil aller Völker und um die Zukunft Israels. Was wird später kommen? Was wird in der Endzeit sein? Was wird im tausendjährigen Reich sein? Davon berichten die Kapitel 30 bis 33. Heute Abend werden wir einen Auszug hören aus den Kapiteln 37, 38 und 39, wo es um das Ende Jerusalems geht und um diesen letzten König, Zedekia, um den Gott noch einmal wiederum ganz besonders ringt, mit allen Mitteln versucht, doch auch diesen letzten König noch zur Umkehr zu bewegen. Das werden wir heute Abend hören. Ja, und die Kapitel 40 bis 42, 43 reden davon, wie alles zerstört worden ist und wie der Überrest nach Ägypten geflohen ist und wie auch Jeremia und sein Sekretär Baruch, wie auch die mit nach Ägypten verschleppt worden sind, wo Jeremia die letzten Jahre seines Lebens zugebracht hat. Und dann so ab Kapitel 46 bis 51 haben wir dann die Reden über die Nationen. Also Gott handelt einmal an und mit seinem Volk Israel, aber Gott liebt auch die Nationen, die Völker dieser Welt. Nicht nur heute im Gemeindezeitalter, sondern auch damals schon zur Zeit Jeremias. Und Jeremia muss diesen Völkern Botschaft übermitteln und schreibt an die einzelnen Nationen, Moab und Aram und Ammoniter und Ägypter und die Babylonier und so weiter. Und das sind auch wiederum Gerichtsbotschaften, aber eben, wir dürfen nicht vergessen, gerade in diesen Gerichtsbotschaften möchte ja Gott noch einmal die Umkehr der Völker erwirken. Das ist seine Absicht. Und davon lesen wir eben dann in diesen letzten Kapiteln 46 bis 52. Allein Kapitel 51 bis 52, die sehr lang sind, beschäftigen sich allein mit Babel und mit dem Untergang Babels, wobei darin auch noch wieder endzeitliche Prophezeiungen drin enthalten sind. Das ist noch wieder ein Thema für sich. Und Kapitel 52 ist nochmal so ein Anhang, ist eine Wiederholung vom Untergang Jerusalems von Kapitel 39. So ist das alles so ungefähr aufgebaut. Das ist also eine ganze Vielfalt. Und ja, das lohnt sich schon, sich intensiv mit diesem Prophetenbuch zu beschäftigen, weil es auch ein Reden Gottes nicht nur zu der damaligen Zeit ist, sondern auch ein Reden Gottes an uns heute. Wir hatten ja von dem Schlüsselwort gehört, das also immer wieder vorkommt. Das haben wir schon einmal erwähnt. Und das ist so ein hebräisches Wort, das ich da mal untersucht habe, das heißt Sheker, das kommt 36 Mal vor, das kann man ja so bei so einem Bibelprogramm blitzschnell eingeben, der sucht auch diese hebräischen Wörter dann, wie oft die vorkommen im Jeremia-Buch, 36 Mal kommt Sheker vor und bedeutet Falschheit, Lüge, Heuchelei, Schein, Betrug. Und wenn das so häufig vorkommt, dann scheint das also so ein Kennzeichen der damaligen Welt oder auch der damaligen Gesellschaft gewesen zu sein. Und das können wir auch nachlesen in Jeremia. Und wir wollen zunächst einmal lesen Jeremia 7, Vers 28. Wir wollen das auch hier an die Wand jeweils projizieren. Wer keine Bibel dabei hat, kann das vielleicht dann so mitlesen. Darum spricht zu ihnen, dies ist das Volk, das auf die Stimme des Herrn seines Gottes nicht hören noch sich bessern will, die Wahrheit ist dahin und ausgerottet aus ihrem Munde. Das ist also ein Statement Gottes. So spricht Gott über sein Volk Juda zunächst. Die Wahrheit ist dahin. Ja, was ist Gegenteil von Wahrheit? Eben Lüge und Falschheit. Ein Kennzeichen der damaligen Zeit. Die Wahrheit ist dahin. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz aktuell. Ja, dann als nächstes haben wir Jeremia 9, Vers 4. Und da heißt es, ich lese jeweils nach der Luther-Übersetzung, weil ich da so mit aufgewachsen bin. Ein Freund täuscht den anderen, sie reden kein wahres Wort. Sie haben sich daran gewöhnt, dass einer den anderen betrügt. Sie freveln und es ist ihnen leid, umzukehren. Und Jeremia 9, Vers 7, ihre falsche Zungen sind tödliche Pfeile, mit dem Munde reden sie freundlich zu ihrem Nächsten, aber im Herzen lauern sie ihm auf. Ja, das ist der Zustand des Volkes damals. Lüge gibt es in allen Bereichen. In der Gesellschaft, im Volk, in der Politik, in der Wirtschaft, aber leider auch in der Familie, in der Ehe, ja sogar in manchen Freundschaften, in Schulen, am Arbeitsplatz. Überall hat die Lüge sich eingeschlichen und sie versucht es immer wieder, sogar in Gemeinden. Was? Auch in Gemeinden? Wirklich? Sie ist schnell bei der Sache. Sie versucht, unser Gewissen auszuschalten, um dann ihr zerstörerisches Werk durchziehen zu können. So arbeitet die Lüge. Sie versucht zunächst, unser Gewissen auszuschalten. Ist doch nicht so schlimm. Das ist doch keine Lüge. Und das nimmt Gott nicht so ernst. Sie versucht erst, unser Gewissen auszuschalten und dann übt sie ihr zerstörerisches Werk. Sie gaukelt einem Vorteile vor, die doch nur Nachteile bringen. Sie kann kaum wieder ins Lot gebracht werden. Seit dem Sündenfall wird Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt, so schreibt es Paulus im Römerbrief, Kapitel 1, Vers 25. Und er fügt in Kapitel 3, Vers 4 hinzu, Gott ist allein wahrhaftig und alle gefallenen Menschen sind Lügner. Den Ursprung der Lüge finden wir bereits im Paradies. Die Schlange lügt Eva etwas vor. Die Lüge ist aber auch ein Kennzeichen nicht nur zu der Zeit Jeremias, zu der damaligen Zeit, sie ist sogar ein Zeichen für die Endzeit, schreibt Paulus dann in 2. Thessalonicher 2, Vers 9. Das können wir uns einmal vor Augen führen. Der Böse aber wird in der Macht des Satans auftreten. Also das ist diese antichristliche Zeit, diese siebenjährige Trübsal, mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern, um eben die Menschen zu verführen. Und es sind lügenhafte Zeichen und Wundern. Also die Wahrheit steckt überhaupt nicht dahinter, sondern er tut diese Zeichen und Wunder, um die Menschen zu verführen, von der Wahrheit abzuwenden, die Gott heißt. Und Gott sagt, weil die Menschen die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, darum lässt Gott sie sogar an der Lüge glauben. Es ist ein fatales Gericht. Also auf der einen Seite gibt Gott ja die Möglichkeit, den Menschen durch seine Botschaft und durch sein Evangelium die Möglichkeit, zu ihm umzukehren und Gott die Wahrheit zu suchen, Jesus, der die Wahrheit ist, zu suchen und dorthin umzukehren. Aber wenn sie das nicht annehmen, diese Gnadenzeit, dann gibt praktisch Gott als Gericht den Menschen ins Herz, dass sie der Lüge glauben. Wir lesen 2. Thessalonicher 2, Vers 11. Als nächstes, ja. Darum sendet ihnen Gott die Macht der Verführung, sodass sie der Lüge glauben. Also als ein Gericht Gottes über die gefallene Welt, die nicht zu ihm umkehren wollte. Es bezieht sich auch gerade auf die antichristliche Zeit, auf die Endzeit. Also ein Reden Gottes, dass sie ganz besonders sogar der Lüge glauben und praktisch, man kann die Wahrheit dann verkündigen, sie nehmen es nicht mehr an. Das ist ein Gericht Gottes. Ich denke hier so an manche Lügen, ich will die nicht alle so nennen und titulieren und aufzählen, aber da gehören so schon viele Ideologien dazu und auch manche Wissenschaften, die sich zwar Wissenschaften nennen, aber die doch das Gegenteilige lehren, was Wahrheit eigentlich ist. Und und Massen sind diesen lügenhaften Ideologien verfallen. Und das kann auch ein Zeichen des Gerichts Gottes sein. Ja, ich war erstaunt, dass ich sogar im letzten Kapitel des Buches der Bibel noch die Lüge gefunden habe. Im allerletzten Kapitel der Bibel. Wir können lesen zusammen, Offenbarung 22, Vers 15. Da heißt es vom Himmelreich beziehungsweise von dem neuen Jerusalem, draußen sind die Hunde und die Zauberer, die Unzüchtigen. Das steht immer im griechischen Grundtext für Unzüchtige, Porneia. Und Porneia wiederum steht für alle sexuellen Sünden. Draußen sind die Hunde, die Zauberer, also alle, die Okkultismus betrieben haben, Esoterik, die Unzüchtigen, die Mörder, die Götzendiener und alle, die die Lüge lieben und tun, sind ausgeschlossen von dem Himmelreich. Warum? Weil Gott die Wahrheit ist. Gott ist die Wahrheit. Gott lügt nicht, so heißt es in der Schrift. Er ist die Wahrheit. Ja, die Frucht der Lüge, was hat man davon? Nur Nachteile. Die Lüge bringt Disharmonie, Misstrauen in Beziehungen, Zersetzung, Spaltung, Trennung von Gott und dem Nächsten. In den modernen Medien spielt die Lüge in den Beziehungsfilmen eine große Rolle. Ich habe mir mal so ein paar angeschaut, da laufen ja manchmal, die laufen eigentlich fast jeden Abend, diese Beziehungsfilme, im ersten und im zweiten. Und das ist eine Tragödie. Also man erstaunt, wie die auf Lüge aufgebaut sind, diese Beziehungen. Und wie natürlich dann nachher alles zerbricht. Weil die Beziehungen, die auf Lüge aufgebaut sind, halten natürlich nicht. Da wird der Ehepartner betrogen, der Chef oder der Freund, ja sogar die Kinder werden betrogen. Treue, Wahrheit, Ehrlichkeit sind in den modernen Beziehungen zu Fremdwörtern geworden, die kaum einer zu übersetzen oder zu interpretieren versteht. Sind schon Fremdwörter geworden, weil das so selbstverständlich ist, den anderen anzulügen, auch in einer Beziehung. Es gab vor 2 Jahren einen Zweiteiler in der ARD, der hat das mal so alles aufgedeckt, als Spielfilm gedreht und da wurde das mal alles so aufgedeckt. Der hieß Gier mit Glanz und Glorie, der inmitten der Finanzkrise spielt, kennzeichnet die Habgier nach Geld, das sich leicht durch Aktien vermehren lässt. Also da ist so eine Gruppe dargestellt, die also ja unbedingt ihr Geld vermehren wollen und dann Aktien kaufen. Und da ist einer also, der sagt, ich mache das für euch. Gebt mir euer Geld und ich werde das vermehren. Ja, aber er hat was ganz anderes im Sinne. Er belügt die Leute, ne? Aber die vertrauen ihm. Sie vertrauen ihm ihr ganzes Vermögen an teilweise und in der Hoffnung, dass das vermehrt wird. Und dann kommt zum Vorschein eben, dass dahinter die Habgier steckt der Menschen. Die Habgier wird verfolgt von Egoismus wiederum, von Stolz und eben auch von Lüge in den Beziehungen. Das wird dann alles dargestellt. Die Gier macht aus den Menschen sogar skrupellose Persönlichkeiten, lässt die schlechten Eigenschaften im Menschen zum Vorschein kommen. Die große Enttäuschung kommt, am Ende hat niemand etwas von seinen Einsätzen, sondern jeder verliert alles, radikal alles. Und das ist schon häufig vorgekommen. Ja, die Bibel oder auch Jesus Christus, Gott selber, lädt uns ein, die Lüge abzulegen. Und das nicht nur, indem wir einmal zum Kreuz gehen, wo wir unser Leben Jesus Christus übereignet haben, sondern auch, wenn wir dem Herrn Jesus nachfolgen, versucht die Lüge ja in uns hineinzuschleichen. Auch wenn wir schon Christen sind. Und wie gesagt, da versucht sie das erstmal so ganz langsam, unser Gewissen auszuschalten und dann so ihr zerstörerisches Werk anzurichten. Paulus schreibt davon im Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 25. Und Paulus schreibt hier an Christen, an wiedergeborene Christen. Und er sagt in einem Vers vorher sogar, ihr habt ja den alten Menschen abgelegt unter das Kreuz und habt den neuen Menschen angezogen. So, und er möchte sie nochmal daran erinnern, damit habt ihr doch auch die Lüge abgelegt. Und erinnert sie nochmal neu daran, darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Interessante Begründung, weil wir untereinander Glieder sind, weil wir zu einer Familie gehören. Und in der Familie belügt man sich doch nicht, da hat man Vertrauen zueinander. Die Beziehungen in einer Familie sind oder bauen auf Vertrauen auf. So soll es jedenfalls sein, oder? Ne, da brauchen wir einander nichts vormachen und uns belügen, sondern da kann jeder so sein, wie er ist. Und die Beziehungen sind auf Vertrauen aufgebaut. Und so soll es auch in der Gemeinde Jesu sein, weil wir eine Familie sind und der Herr Jesus unser Herr ist. Ja, das vorweg. Und jetzt kommen wir zu Zedekia, diesem letzten König von Juda. Und wir wollen jetzt mal hören, worin seine Lebenslüge bestand bei diesem König Zedekia, der ja ein Glied des Volkes Juda ist. Und wir wollen einmal zusammen lesen, Jeremia 38, 14 bis 20, lese ich uns mal ein paar Verse vor. Und zwar geht es um ein Gespräch zwischen dem König Zedekia, das ist der letzte König, den Israel hatte, den Juda hier hatte, vor dem Untergang Jerusalems 586 vor Christus, im Gespräch mit dem Propheten Jeremia. Und da heißt es, Vers 14, und der König Zedekia sandte hin und ließ den Propheten Jeremia zu sich holen, unter den dritten Eingang am Hause des Herrn. Und der König sprach zu Jeremia, ich will dich etwas fragen, verbirg mir nichts. Also er möchte alles wissen, was der Herr durch ihn redet. Das ist ja schon mal eine Offenheit, die da ist. Vers 15, Jeremia sprach zu Zedekia, sage ich dir etwas, so tötest du mich doch, gebe ich dir aber einen Rat, so gehorchst du mir nicht. Also Jeremia durchschaut schon mal so den Zedekia. Vers 16, da schwor der König Zedekia dem Jeremia heimlich und sprach, so wahr der Herr lebt, der uns dies Leben gegeben hat, ich will dich nicht töten, noch den Männern in die Hände geben, die dir nach dem Leben trachten. Und Vers 17, und Jeremia sprach zu Zedekia, so spricht der Herr, der Gott Zebaoth, der Gott Israels, wirst du hinausgehen zu den Obersten des Königs von Babel, so sollst du am Leben bleiben. Und diese Stadt soll nicht verbrannt werden, sondern du und dein Haus sollen am Leben bleiben. Vers 18. Wirst du aber nicht hinausgehen zu den Obersten des Königs von Babel, so wird diese Stadt den Chaldäern, also den Babyloniern, in die Hände gegeben. Und sie werden sie mit Feuer verbrennen, und auch du wirst ihnen ihren Händen nicht entrinnen. Und Vers 19, der König Zedekia sprach zu Jeremia, ich habe aber die Sorge, dass ich den Judäern, die zu den Chaldäern übergelaufen sind, übergeben werden könnte, dass sie mir übel mitspielen. Und Vers 20, Jeremia sprach, man wird dich nicht übergeben, gehorche doch der Stimme des Herrn, die ich dir verkünde, so wird's dir wohlgehen und du wirst am Leben bleiben. Bis hierhin. Ja, wir haben an diesen Abenden schon mehrfach die desolate Lage Jerusalems beschrieben. Die Babylonier, die waren seit 605 schon ins Land eingefallen. Hier sind schon die Jahre fortgeschritten. Zedekia ist inzwischen an der Macht seit 597 vor Christus und er erlebt immer mehr mit, wie die Babylonier immer wieder ins Land einfallen und schließlich sogar nachher die Stadt Jerusalem belagern, 2 Jahre lang. Wie Jerusalem dann eingeschlossen ist von den Babyloniern 2 Jahre lang und die Leute praktisch ja fast vor Hunger schon umkommen oder durch Krankheiten oder sonstige Ausnahmesituationen. Auch die Fürsten sind und bleiben hartnäckig, störrisch und gottlos. Sie sind ja auch die Berater von dem König Zedekia und auch sie sind nicht bereit, sich zu ergeben oder umzukehren. Und Zedekia ist hier der letzte König, der in dieser Situation regiert, man kann sagen, fast nur noch so ein Stadtkönig, nicht? Einer kleinen Stadt, mehr ist er nicht mehr. Und er sucht jetzt nochmal so einen letzten Strohhalm der Hilfe, letzten Strohhalm der Hoffnung. Ja, das ist doch der Prophet Jeremia. Weil inzwischen hat sich herausgestellt, dass diese anderen Propheten, die nicht im Namen Jahwes, im Namen Gottes geweissagt haben, dass ihre Prophetien ja nicht eingetroffen sind. Denn einer hatte ja mal gesagt, die kommen alle nach 2 Jahren schon zurück nach Babel und Nebukadnezar wird Jerusalem nicht erobern und so weiter. Das hatten ja diese Falschpropheten angekündigt und jetzt hat Zedekia gemerkt, ja, das waren Falschpropheten. Die haben was Falsches vorhergesagt und das ist alles nicht eingetroffen. Und so praktisch jetzt 5:12 ruft er nochmal Jeremia zu sich und möchte nochmal so ein Wort des Herrn von ihm haben. Ja, und Jeremia, der Prophet, der harrt ebenfalls in dieser eingekesselten Stadt aus, aber nicht um seiner selbst willen, sondern um des Herrn willen und um Gottes Botschaft weiterzugeben. Er hätte ja auch ja vielleicht fliehen können oder flüchten können. Dass er weiß, dass diese Botschaft bekommt er, diesen Befehl bekommt er von Gott nicht. Und von daher bleibt er in der Stadt, obwohl die Situation ausweglos ist. Er harrt aus, weil er weiß, er hat einen Auftrag von Gott. Ja, und worin besteht jetzt die Lebenslüge dieses Königs Zedekia? Das wollen wir uns mal auf einem Text von der Babylonischen Chronik uns anschauen. Das habe ich mal mitgebracht. Könnt ihr das alle lesen? Ich kann es nicht lesen. Das ist Keilschrift. Das sind alles so praktisch so spitze Kanten, die man so kleine Dreiecke, die man mit so einem spitzen Gegenstand immer in so einen weichen Ton eingedrückt hat. Und dann wurde der Ton entweder getrocknet oder gebrannt und dann blieb das erhalten. Wie dieser Text zum Beispiel, 2600 Jahre ist der alt. Der stammt also von Nebukadnezar. Und der hat praktisch auch seine Biografie beziehungsweise seine ganzen Schlachten, die er so gewonnen hat, das haben die ja so aufschreiben lassen, die Könige. Das ist die Babylonische Chronik von mehreren Königen Babyloniens. Und das ist hier ein Ausschnitt davon. Und in dieser Babylonischen Chronik wird erwähnt, dass Nebukadnezar die Stadt Judas, also Jerusalem, eroberte, den König Jojachin nach Babel führte, von dem wir gestern Abend gehört haben, und einen König nach seinem Herzen, Zedekia, einsetzte. Das steht hier in der Babylonischen Chronik. Also einen Mann nach seinem Herzen, merken wir etwas, nicht nach Gottes Herzen. Also Nebukadnezar wusste genau, wie der Zedekia tickt. Ja? Weil der wird mir gehorchen, der wird das tun, was ich ihm sage. Der gehorcht Gott gar nicht, sonst hätte der den gar nicht eingesetzt. Er setzt einen Mann nach seinem Herzen ein. Was für ein Bekenntnis hier in der Babylonischen Chronik. Und Gott sucht Männer und Frauen nach seinem Herzen, die ihm gehorchen. Zedekia spekuliert so: Nebukadnezar hat mich selbst zum König über Jerusalem eingesetzt. Er wird mich sicherlich verschonen. Auf die Zusagen des Propheten Jeremia, der anders weissagt als die Mehrheit der Propheten, will ich mich gar nicht einlassen. Darin bestand seine Lebenslüge. Und dennoch zitiert er hier zum allerletzten Mal jetzt, das ist die letzte Begegnung zwischen Zedekia und Jeremia, zitiert er noch einmal Jeremia zu sich, und will vielleicht doch noch mal das prüfen, was so seine Gedanken jetzt waren, die ich gerade so formuliert habe. Will das noch mal prüfen, was sagt Jeremia dazu? Und Jeremia ist sehr ängstlich, weil Jeremia weiß ja, wie oft er, wenn er die Wahrheit gesagt hat, dafür wieder ins Gefängnis kam. Oder er misshandelt worden ist oder in den Stock gelegt wurde eine ganze Nacht und was auch immer. Ja, er hatte schon Angst. Und er sagt, sage ich dir die Wahrheit, schmeißt du mich wieder ins Gefängnis. Nein, sagt Zedekia, er verspricht ihm, ich werde dich nicht töten, ich werde dich wohl wieder in den Wachthof sperren müssen. Das musste er tun aus Angst vor den Fürsten. Also Zedekia hatte nicht einmal mehr Macht über die Fürsten. Er hatte Angst vor den Fürsten. Hat Jeremia zwar in Wachthof wieder einsperren lassen, aber er hat ihm versprochen, du bleibst am Leben. Aber hast du nicht ein Wort des Herrn für mich. Und dann sagt Jeremia hier das Entscheidende in Vers 17, das können wir uns mal anschauen, nochmal 38, 17, haben wir gerade gelesen und ich fasse das jetzt einfach dann nochmal mit eigenen Worten hier zusammen, was wir gerade schon gelesen haben. Was Jeremia jetzt diesem Zedekia, der bisher so in Ungehorsam gelebt hat, der in seiner Lebenslüge sich festgesetzt hat, der auf die falschen Propheten immer wieder gehört hat, auf die Fürsten gehört hat und nicht nach Gott gefragt hat, dass Gott ihm hier noch so eine Chance anbietet, das ist gewaltig. Das ist gewaltig, oder? Also ich hätte gedacht, Gott ist mit Zedekia fertig. Aber wenn man so die Biografie von Zedekia liest, also wie gesagt, das war ein gottloser König. Und Gott gibt ihm hier in dieser allerletzten Stunde, in dieser letzten Begegnung mit dem Propheten Jeremia noch eine Chance der Gnade und der Umkehr. Das ist Gottes Liebe. Das ist Gottes Langmut. Das ist Gottes große Geduld. Und er sagt, Zedekia, wenn du, das ist das Wort Gottes jetzt an Zedekia, wenn du, Zedekia, dich den Babyloniern ergibst und verlässt diese Stadt und sagst, hier bin ich, Nebukadnezar, kannst mich gefangen setzen, ich übergebe mich dir. Und das praktisch wiederum als Gerichtsakt Gottes anerkennst, dich unter diesem Joch beugst, Nebukadnezars, ja, was wir schon an den Abenden gehört haben, dann, Zedekia, bleibst du am Leben. Und nicht nur du, sondern auch deine Familie. Das ist ja interessant, dass das selbst die Familie davon abhängt. Also wir sehen, was für eine Entscheidung dahinter steckt. Was für eine Entscheidung der Zedekia zu treffen hat und was für eine Verantwortung er trägt. Jeremia verspricht ihm, auch deine Familie bleibt am Leben und die Stadt wird nicht verbrannt werden. Das heißt also, wenn nachher, nach der 70-jährigen Gefangenschaft, wenn ihr oder die nächste Generation zurückkehrt, können die ja so in Jerusalem einziehen. Dann wird es das Buch Nehemia wahrscheinlich gar nicht geben. Dann hätte Nehemia nicht so eine Arbeit gehabt mit den Mauern Jerusalems. Versteht ihr? Zedekia kann Geschichte umschreiben. Ich hätte beinahe gesagt, Heilsgeschichte. Das ist vielleicht ein bisschen zu weit gedeutet. Aber versteht ihr, was davon abhängt? Von dieser einen Entscheidung. Gott ist bereit, aus seiner Liebe Geschichte umzuschreiben, auch sogar Prophetengeschichte. Er hat ja schon vorher, die Jahre vorher, das lesen wir in den vorigen Kapiteln, hat er schon durch Jeremia angekündigt, Jerusalem wird fallen, der Tempel wird zerstört, die Mauern werden niedergerissen. Hatte Jeremia schon alles vorausgekündigt. Das heißt, das muss sich doch jetzt auch erfüllen. Und Gott ist bereit, das sogar zu stoppen, umzuschreiben, wenn Zedekia Buße tut und zu Gott umkehrt und die Wahrheit akzeptiert, die Wahrheit des Propheten Jeremia, die Wahrheit des Wortes Gottes, die Wahrheit Gottes und sich von der Lüge lossagt und auch von dem Heidentum lossagt, von den Babyloniern und so weiter. Das ist also, das ist gewaltig, dass Gott dazu bereit ist. Und Zedekia muss praktisch ja nur eines tun. Er muss sich demütigen als König. Das ist ja klar. Er kann ja nicht mit seiner Königskrone da aus der Stadt rauslaufen, dem Nebukadnezar entgegen, sondern der muss seine Königskrone vorher absetzen und sich demütigen und sich als Gefangener übergeben. Eben, das verlangt Gott von dem Zedekia. Und er sagt, wenn du das tust, dann bleibst du am Leben und auch deine Familie und auch diese Stadt wird nicht verbrannt werden. Ja, wie reagiert Zedekia? Vers 19 können wir uns mal, vor Augen führen, was wir bereits gelesen haben und was ich hier nochmal wieder zusammenfasse. Da gibt es ein ganz kleines Wörtchen in Vers 19. Ein ganz kleines Wörtchen. Fällt euch das Wörtlein auf, aber das so entscheidend ist und das praktisch ja über Leben und Tod entscheidet und über die Zukunft Zedekias entscheidet. Es ist ein ganz kleines Wörtchen, eine Konjunktion. Aber Dames. Habt ihr es gefunden? Der König Zedekia sprach zu Jeremia: Ich habe aber. Das ist das. Das sind die Zweifel, die jetzt kommen. Zedekia setzt sein Aber dem entgegen. Das ist das Entscheidende. Er setzt sein Aber der Wahrheit Gottes entgegen. Und ja, der zuverlässigen Worte Gottes setzt er sein Aber entgegen. Aber was denken die Leute? Sie werden mich als einen Feigling auslachen und verspotten, wenn ich mich dem König der Babylonier übergebe. Anstatt mit seinem Leben aufzuräumen und das große und einmalige Angebot Gottes anzunehmen, hält Zedekia an seiner Lebenslüge fest. Seine Lebenslüge bestand darin, zu glauben, es wird schon nicht so schlimm kommen. Wird Gott nicht doch ein Auge zudrücken? Gottes Liebe ist doch so groß. Es lief doch bisher alles so glatt. Einfach Augen zu und durch. Das ist sein Lebensmotto, aber eben auch seine Lebenslüge. Er vergisst, dass zu der Liebe Gottes die Gerechtigkeit Gottes dazugehört. Beides gehört unmittelbar zusammen und darf man auch nicht voneinander trennen. Auf der einen Seite haben wir die Liebe Gottes, die so groß ist und die so endlich weit ist und die so weit reicht, auch hier bei Zedekia. Diese Liebe Gottes versucht ja auch den Zedekia noch in seiner letzten Minute zu erreichen. Aber wir dürfen nie vergessen, dass zu der Liebe Gottes auch seine Gerechtigkeit gehört. Gott ist ein gerechter Gott und muss Ungehorsam und Schuld und Sünde strafen. Er ist der gerechte Gott, der heilige Gott. Und das steht auf derselben Stufe wie die Liebe Gottes. Beides gehört zusammen. Die Liebe Gottes will den Menschen zur Umkehr rufen und will den Menschen dort erreichen, wo er ist. Und selbst wenn er noch so weit von Gott entfernt ist, wie hier Zedekia, der weit von Gott entfernt ist, aber den Gott noch immer erreichen kann mit seiner Liebe. Aber der Mensch muss auch wollen, muss dieses Aber aufgeben und ein Ja zu Gott finden. Er muss von diesen Zweifeln, von diesem Aber wegkommen und zu Gott finden. Ich erinnere mich gerade bei meiner Bekehrung, da musste ich auch von dem Aber weg. Ich wusste ja genau, wie die Schulfreunde reagieren werden. Ich war ja in einer profanen Schule und wenn ich dann auf einmal nicht mehr alles mitmache und auch mein Vater zu Hause, da wusste ich ja, wie der reagiert. Und auch ich musste von diesem Aber wegkommen, diese Zweifel, die ringen in einem. Das ist ein innerer Kampf. Und das merken wir hier auch bei dem Zedekia, das ist ein Kampf, bis aufs Blut. Und von diesem Aber muss jeder wegkommen, hin zu dem völligen Ja an Gott, an Jesus Christus. Die Biografie Zedekias ist eine einzige Tragödie. Eigentlich wollte Zedekia Jeremia helfen, traute sich aber wegen den Fürsten nicht. Das lesen wir bereits in 38, Vers 5. Eigentlich wollte Zedekia den Worten Jeremias vertrauen, aber er wollte nicht in die Hände der Babylonier fallen und deshalb hält er an seiner Lebenslüge fest. Eigentlich wollte er Gott gehorchen, aber seine Königskrone, sein Hochmut waren ihm wichtiger. Also er hat dieses Aber nicht aufgegeben, dieses menschliche Aber Gottes Wort gegenüber. Und sein Ende ist ein Drama. Nach der Eroberung Jerusalems im Jahre 586 wird Zedekia dann gefangen gesetzt von Nebukadnezar. Jeremia wird ja von den Babyloniern freigelassen und bleibt am Leben. Und Zedekia wird von den Babyloniern gefangen gesetzt, nach Ribla geführt zu Nebukadnezar. Und vor seinen Augen muss Zedekia erleben, wie seine Söhne getötet werden. Ihm werden die Augen verblendet und so wird er in Ketten nach Babel geführt. Von dort kommt er auch nicht mehr zurück. Das ist das Ende Zedekias. Gott durchbricht Mauern, so haben wir es gestern oder vorgestern Abend gehört. Er geht auf den Menschen zu, bietet ihm die Vergebung und das Leben an. Aber der Mensch muss auch sein Aber aufgeben, seinen Widerstand, seinen Hochmut und sich unter das Kreuz Christi beugen. Vers 20 wird das auch nochmal so deutlich zusammengefasst. Können wir uns nochmal anschauen, wo Jeremia sagt, man wird dich nicht übergeben, gehorche doch der Stimme des Herrn und du wirst am Leben bleiben. Also in diesem Wort gehorchen steckt zunächst das Wort horchen. Ja, Zedekia war bereit zu horchen. Er hat zugehört. Er hat die Worte Gottes vernommen sogar. Aber er war nicht bereit zu gehorchen. Das ist der feine Unterschied. Darum sagt Jeremia das, gehorche doch der Stimme des Herrn. Es ist die Stimme des Herrn. Es ist nicht meine Stimme. Es ist die Stimme Gottes. Der Stimme Gottes gehorche doch mehr als allen Königen dieser Welt. Aber Zedekia ist nicht dazu bereit, diesen letzten Schritt zu tun. Und sein Ende kommt schnell. Es ist interessant, was der Name Zedekia bedeutet. Der Name Zedekia bedeutet, Gott ist gerecht. Seht ihr? Gott ist gerecht in seinem Handeln, in seinem Walten. Und diese Gerechtigkeit muss dann auch Zedekia erfahren. Ja, was für krasse Unterschiede diese zwei Lebensbiografien, die wir hier vorfinden im Buch Jeremia. Einmal die Lebensbiografie von Jeremia und einmal die Lebensbiografie von dem König Zedekia. Krasser, unterschiedlicher können die nicht sein. Jeremia, den wir heute zum Vorbild nehmen können, für uns alle, noch heute, auch in unserem Glaubensleben, in unserer Nachfolge Jesu Christi. Auch wenn wir durch Leid gehen, durch Verfolgung, durch Hohn und Spott, durch Leiden, Krankheit, was auch immer, da ist Jeremia uns noch heute ein Vorbild, wie er Gott treu geblieben ist, bis zum letzten Atemzug. Und Zedekia ist uns eine und bleibt uns eine schreckliche Warnung. Treue bewahren, durchzuhalten in der Welt der Lüge und der Verfolgung, wie Jeremia. Ja, das haben wir an Jeremia gelernt. Im Jahre 586 vor Christus, als die Babylonier in Jerusalem einfielen, Jerusalem zerstörten, die Mauern umrissen und auch den Tempel zerstörten, da haben sie was mitgenommen, beziehungsweise was ist da noch verschwunden? Damit möchte ich schließen. Da war noch was im Tempel drin, das entweder die Babylonier mitgenommen haben oder das seitdem verschwunden ist. Wisst ihr, was das ist? Genau, die Lade Gottes, die Bundeslade, die verschwindet genau zu diesem Zeitpunkt. die Bundeslade Gottes. Und die taucht auch nicht wieder auf. Nachher im zweiten Tempel gab es keine Bundeslade im Allerheiligsten. Und als der Jesus auf dieser Erde wandelte, gab es im Allerheiligsten keine Bundeslade. Da war nichts drin, sodass die Römer sogar gesagt haben, als sie Jerusalem 70 nach Christus erobert haben und Titus war es, der später Kaiser geworden ist, der unbedingt noch in das Allerheiligste wollte und mal gucken wollte, was ist da denn drin bei den Juden, wo nie einer rein darf. Und dann ist er da rein, der Titus, und hat nichts gefunden. War ja nichts drin, keine Bundeslade. Und so hat Titus gesagt, die Juden sind ja Atheisten. Weil die haben nichts Handfestes, an was die glauben. Nichts Handfestes. Nicht? Das haben die Römer da gesagt, die Juden sind doch Atheisten. Aber das haben die Römer gesagt. Nicht? Und ist ja richtig zu verstehen. Also die Bundeslade ist seitdem verschwunden. 586, so manch einer hat sich schon mal aufgemacht, die zu finden, aber sie ist noch nicht entdeckt worden. Seit 586 verschwunden und Jeremia sagt auch etwas über die Zukunft der Bundeslade. Ja, damit wollte ich schließen. Jeremia 3, kannst du uns das noch an die Wand projizieren? Jeremia 3, Vers 16 und 17. Und es soll geschehen, wenn ihr zahlreich geworden seid und euch ausgebreitet habt im Lande, so soll man, spricht der Herr, in jenen Tagen nicht mehr reden von der Bundeslade des Herrn. Ihre auch nicht mehr gedenken und nach ihr fragen und sie nicht mehr vermissen. Auch wird sie nicht wieder gemacht werden. Sondern zu jener Zeit wird man Jerusalem nennen des Herrn Thron. Und es werden sich dahin sammeln alle Heiden um des Namens des Herrn willen zu Jerusalem. Und sie werden nicht mehr wandeln nach ihrem verstockten und bösen Herzen. Interessant, ne? Das ist, denke ich, ein schönes Schlusswort am Ende des Abends und nach so einer Bibelwoche über die Zukunft der Bundeslade. Was war denn in der Bundeslade drin? Na, da waren die Gesetzestafeln drin. Die stehen also für den Willen Gottes, den entdecken wir in dem Wort Gottes. Da war der Stab Aarons drin, der steht für das hohe Priesteramt. Also, dass jemand die Verbindung mit dem Herrn, mit dem lebendigen Gott herstellt. Und da waren, die Kinder wissen es vielleicht auch schon, ne? Also Stab Aarons, Gesetzestafeln, und da war noch was Drittes drin. Manna, genau, Manna, das Brot des Lebens. Ja, und dann hatten wir den Sühnedeckel, also der das alles zugeschlossen hat. Auf diesem Sühnedeckel waren die Cherubim und zwischen den Cherubim war die Gegenwart Gottes, die Schechina Gottes. Warum brauchen wir die Bundeslade nicht mehr? Weil wir all das in Jesus haben. Jesus das Manna, das Brot des Lebens. Jesus der Stab Aarons, der Hohepriester, der für uns eintritt und für uns selber sogar als Hohepriester ans Kreuz gegangen ist. Und Jesus das Wort Gottes. Und Jesus der Sühnedeckel, schreibt Paulus in Römer 3, Vers 25, Hilasterion im Griechischen. Jesus ist unser Sühnedeckel geworden, der unsere Sünden zudeckt. Und Jesus ist noch mehr. Er ist auch die Herrlichkeit Gottes zwischen den Cherubim. Jesus selber ist die Herrlichkeit. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Seht ihr, das ist alles, was wir in und an der Bundeslade haben, haben wir in Jesus. Schon jetzt im Gemeindezeitalter und das wird Israel auch noch einmal im tausendjährigen Reich haben. Wenn man Vers 18 hier noch dazu liest, denke ich, das bezieht sich da noch auf das tausendjährige Reich und Israel wird das dann auch in Jesus haben. Ja? Es wird wohl einen Tempel wieder geben für Israel, aber wahrscheinlich nicht die Bundeslade, weil das werden sie auch in Jesus haben. Das haben wir alles in Jesus. Ich denke, das ist ein wunderbarer Abschluss für diese Abende. und möchte einfach einem jeden Einzelnen wünschen, dieses Wort Gottes für sich persönlich anzunehmen, ohne ein Wenn und ohne ein Aber, und ja dazu zu sagen, auch wenn es Gerichtsworte Gottes sind und das uns ja manchmal ein bisschen schwer fällt, das immer alles so anzunehmen, aber denkt daran, auch darin steckt die Liebe und die Gnade Gottes, um den Menschen zu erretten. Und zu der Liebe Gottes gehört auch seine Gerechtigkeit. Darum kommt schließlich auch das Gericht über die, die sein Wort ablehnen und nicht annehmen. Mögen wir zu denen gehören, die sein Wort annehmen und Ja dazu sagen. Amen. Lasst uns noch dafür danken und wollen uns dazu erheben, wenn es möglich ist. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen großen Propheten Jeremia, dass du uns so viele Kapitel überliefert hast. Wir fragen uns ja, warum, wozu solche gewaltigen Reden, solche gewaltigen Botschaften. Es ist deine Stimme, Herr. Gehorche doch der Stimme des Herrn, so haben wir es gehört und vernommen. Und gib, Herr, dass wir ja uns dem auch beugen, dass wir uns unter dein Wort beugen und es so annehmen, wie wir es vorfinden. Und wir danken dir, Herr, dass auch darin deine Liebe sichtbar wird, weil du ja nicht möchtest, dass einer verloren geht, sondern jeder zur Erkenntnis der Wahrheit kommt, durch deinen Sohn Jesus Christus. Und danke, Herr Jesus, dass du für uns all das geworden bist, was wir in und an der Bundeslade haben, Herr. Danke von ganzem Herzen, dass du unser Hohepriester bist, das Wort Gottes, das Brot des Lebens, von dem wir uns immer wieder neu nähren dürfen, auch aus dem Prophetenbuch Jeremia. Und dass du unser Sühnedeckel bist, Herr, dass du unsere Sünden vergibst, auch da, wo wir vielleicht in eine Lüge hineingeraten sind, dass du vergibst, Herr. Danke dafür, dass es immer wieder heißt, wir dürfen zu dir umkehren. Du deckst unsere Sünden zu und du daran erinnerst dich da nicht mehr. Danke, Herr. Und danke, Herr Jesus, dass du für uns die Herrlichkeit Gottes bist und dass wir schon jetzt dich vor Augen haben dürfen als unsere Herrlichkeit. Dessen rühmen wir dich, dessen preisen wir dich, dessen beten wir dich an, über alles. Segne diese Gemeinde auch weiterhin, Herr. Bewahre du sie unter deinem Wort und in deinem Wort und in deiner Wahrheit, dass sie ein Zeugnis sind, auch weiterhin für die ganze Stadt und für die ganze Umgebung. Suchet der Stadt Bestes. Ja, Herr, das schenke auch durch diese Gemeinde. Amen.